Zum Beispiel kürzlich, als ich neu hier war, so vor, ja, da hat der Papa, da war ich völlig fertig, weil ich gar keine Lust mehr auf Mathe hatte. Da hat der Papa gefragt, was ist 1 minus 1 und das wusste ich dann nicht. Und ich war in der zweiten Klasse. Jetzt ist wieder besser.
Das ist Resi, die hat uns vor ein paar Jahren hier in die Kuh erzählt, wie schwer sie sich manchmal beim Rechnen tut. Sie hat eine Rechenschwäche, Dyskalkulie. Und die macht nicht nur Kindern das Leben schwer. Warum trotzdem noch nicht genug dafür getan wird, ihnen zu helfen, gerade bei uns in Bayern, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem lernen wir heute ein Tier kennen, dessen Kinder sind so unersättlich, dass sie der Mutter ganze Hautfetzen aus dem Leib reißen. Und es geht um ein Hilfsmittel, das Diabetikern vielleicht bald helfen könnte, den Blutzuckerspiegel besser im Griff zu haben.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Jeder lernt ja unterschiedlich schnell. Das gilt ja nicht nur für Erwachsene, sondern insbesondere auch für Kinder. Da liegt der einen die Mathematik und dem anderen eher die Sprachen. Jeder von uns ist ja anders und das ist auch gut so. Aber problematisch ist das, wenn ein Kind an einer Stelle nicht einfach nur langsamer lernt, sondern wirklich ein Problem hat. Die Dyskalkulie ist so ein Beispiel. Man sagt umgangssprachlich auch Rechenschwäche. Weil Kinder mit Dyskalkulie, die haben ein grundsätzliches Problem mit Mathematik und umso wichtiger wäre es, dass diese Schwäche so früh wie möglich erkannt wird. Wir fragen gleich mal, was passiert eigentlich genau im Gehirn? Wie kann man diesen Kindern helfen? Und warum passiert das eigentlich noch zu wenig bei uns? Aber zuerst einmal, Anna Küch, wie sieht dieses Problem Dyskalkulie aus für Kinder und Jugendliche?
Plus und Minus, multiplizieren und teilen, das fiel der 18-jährigen Elena schon in der Grundschule schwer. Lange Zeit wusste die Schülerin nicht, was mit ihr los ist. Erst in der 5. Klasse wurde ihr klar, dass sie ein Problem hat.
Da habe ich dann wirklich einfach auch die Sachen, die ich in der Grundschule schon gelernt habe, wieder vergessen oder angefangen, Sachen zu vermischen, wo ich auch gesehen habe, das passiert keinem anderen in meiner Klasse. Und dann war es wirklich in der 5. Klasse, wo mir dann klar wurde, irgendwas ist da ganz komisch, weil ich nicht mal 7 plus 4 plötzlich rechnen konnte, ohne das mir aufzuschreiben oder mit den Fingern eben zu rechnen.
Elena hat eine Rechenschwäche, Dyskalkulie. Zunächst bemerkte das niemand. Die Lehrer sagten ihr, dass sie doch mehr üben soll. Die Mitschüler lachten über Elena. Im Gymnasium wurde es dann richtig schlimm.
Weil mich meine Lehrerin dann immer nach vorne geholt hat, weil sie der Meinung war, das würde mir helfen, wenn ich das vor der Klasse alles so vorrechnen würde, weil dann ich das dann ja besser verstehe. Aber das hat es eigentlich nur schlimmer gemacht, weil ich dann natürlich vorher eine totale Blockade bekommen habe, weil ich sehe, wie alle in der Klasse sich darüber lustig machen. Und dann hatte ich halt einfach eine Schulangst, Prüfungsangst, so Panikattacken wirklich entwickelt und einfach extreme Stresssymptome. Also ich konnte dann auch teilweise in anderen Fächern nichts mehr machen, weil ich nur noch gestresst war und nur noch an dieses eine Thema gedacht habe.
Schätzungsweise 100.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern leiden an Dyskalkulie. Ihnen fehlt das Verständnis für Zahlen. Sie werden als abstrakte Symbole wahrgenommen. Mengenangaben sind schwer. Im Alltag fällt es vielen Betroffenen schwer, die Uhr zu lesen oder beim Einkaufen zu kontrollieren, ob das Wechselgeld stimmt. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Die Ursachen sind komplex. Hirnforscher haben gezeigt, dass bestimmte Verbindungen im Gehirn nicht so schnell laufen. Gerd Schulte-Körne, Direktor der psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik der LMU.
Ein Beispiel ist der sogenannte intraparietale Sulcus. Das ist eine Region, dort finden verschiedene Rechenprozesse statt. Und man sieht bei denjenigen, die eine Rechenstörung haben, dass dieses Hirnareal geringer aktiviert ist. Aber nicht nur dort findet man Unterschiede, auch in anderen Hirnarealen, die zum Beispiel notwendig sind, um eine Rechenhandlung zu planen oder um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Die Rechenstörung ist nicht heilbar, aber eine Therapie hilft, die Probleme zu mildern. Susanne Kraut aus Aschaffenburg ist Dyskalkulietherapeutin.
Es wird wahrscheinlich niemals ein Einzelschüler in Mathematik werden, aber es gibt durch die Therapie gute Möglichkeiten, den Kindern Strategien an die Hand zu geben und auch eben gewisse Abläufe im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und das funktioniert.
Je früher Dyskalkulie erkannt wird, desto besser. Im Schnitt dauert die Therapie 2 Jahre. Die Eltern müssen das selbst bezahlen. Das Jugendamt übernimmt die Kosten nur, wenn das Kind bereits eine seelische Behinderung wie eine Depression oder eine Angststörung entwickelt hat. Der Staat hilft also erst, wenn das Kind schon leidet. Auch in der Schule gibt es in Bayern, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, keinen Nachteilsausgleich. Dyskalkulie ist anders als die Lese-Rechtschreibschwäche nicht anerkannt.
Und das, obwohl es eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Und deswegen schauen wir jetzt weiter genau auf dieses Problem Dyskalkulie. Der Beitrag war ja von Anna Küch und die ist jetzt im Studio. Hallo Anna.
Ja, hallo.
Das Thema ist ja nicht neu, Anna. Wo hakt es denn, dass zum Beispiel gerade in Bayern diese Rechenschwäche nicht anerkannt wird?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Petitionen. Es gab Demos in Bayern, wo die betroffenen Eltern und Kindern versucht haben, auf das Problem aufmerksam zu machen. Und auch die Therapeutin, die wir eben im Beitrag gehört haben, die hat versucht, mit einer Wanderung darauf aufmerksam zu machen. Die ist durch ganz Bayern gewandert bis zum Kultusministerium und hat gesagt, das gibt es, die Dyskalkulie, jetzt tut endlich was dagegen. Aber nein, es hat sich nichts getan. Ich habe ja schon 2017 eine Radiosendung gemacht und bin wirklich erstaunt über die wenigen Fortschritte bei dem Thema.
Und was gibt es für Argumente, diese Dyskalkulie nicht einfach auch anzuerkennen als Leistungsschwäche, wie zum Beispiel auch die Lese- und Rechtschreibschwäche, Legasthenie?
Also die Kultusministerin Anna Stolz hat darauf verwiesen, dass es ja bereits ein Forschungsprojekt in Oberfranken gibt. Da gibt es dann in der Sekundarstufe Diagnosetests und entsprechende Förderung für Schüler mit Rechenschwäche. Das ist aber komplett am Thema vorbei, weil es ist viel zu spät. In der 5. Klasse die Rechenschwäche zu behandeln, ist spät. Da muss man ja wieder ganz am Anfang anfangen, in der Grundschule. Je früher Dyskalkulie erkannt wird, desto besser. Dann kann man das auch noch sehr gut behandeln.
Jetzt hast du im Beitrag ja gesagt, im Gehirn von Menschen mit Dyskalkulie, da laufen manche Prozesse anders, langsamer. Was heißt das genau?
Also für den Umgang mit Zahlen und Mengen, da ist der hintere Teil des Gehirns verantwortlich, der Scheitellappen oder lateinisch der interparietale Sulcus. Mhm. Und der ist bei Kindern mit Dyskalkulie weniger aktiv als bei Kindern, die nicht davon betroffen sind. Das Scheitelhirn springt kaum an. Bei Rechnungen dafür andere Regionen im Gehirn, die vorne angesiedelt sind und eher so unterstützende Funktionen haben, also so die Aufmerksamkeit steuern, den Fokus, Planungsprozesse. Und Kinder mit Dyskalkulie brauchen viel mehr von diesen unterstützenden Funktionen als normal rechnende Kinder.
Das heißt aber, für die ist es auch viel anstrengender zu rechnen?
Ja, genau, das ist eine richtige Anstrengung, weil eben Hirnbereiche, die gar nicht primär fürs Rechnen vorgesehen sind, in die Bresche springen und die Mathematik ist für die Betroffenen wie ein Marathon, also Höchstleistung und deshalb auch extrem ermüdend.
Jetzt hast du mehrere Kinder und Jugendliche getroffen, die Dyskalkulie haben und auch erfahren, wie ist das für die, wie nehmen die Zahlen überhaupt wahr? Wie kann man sich das vorstellen, was da abläuft, also was da wirklich so schwierig ist für die?
Also für die Kinder und Jugendliche sind Zahlen abstrakte Symbole. Sie verwechseln Zahlen und Reihenfolge. Also die denken dann, nach der 4 kommt die 5, nach der 5 die 6. Das ist ja alles richtig, aber sie zählen statt zu rechnen. Mhm. Bei der 12 sehen sie dann zum Beispiel eine 1 und eine 2. Und deswegen sind sie dann überzeugt, dass eine 49 mehr ist als eine 63, weil sie einfach nur hinten die beiden Zahlen sehen. Dann wird es auch schwierig, zum Beispiel bei Aufgaben, die so den Zehnerraum übersteigen, 8 plus 5. Da muss man ja die Zahl 5 zerlegen in 2 und 3. Und diesen Zwischenschritt zu machen und diesen Zwischenspeicher auch, das ist schwierig für Betroffene.
Jetzt ist es ja bei vielen Beeinträchtigungen so, dass die Gene auch eine Rolle spielen. Wie ist das bei der Dyskalkulie?
Also man geht schon davon aus, dass das Erbe, dass die Gene eine Rolle spielen. Das weiß man auch aus Familien- und Zwillingsstudien. Hat bereits Bruder oder Schwester Dyskalkulie, ist das Risiko um 5- bis 10-fach erhöht. Oder auch bei eineiligen Zwillingen, die sind ja genetisch identisch, da steigt das Risiko sogar um das 12-fache. Interessant finde ich aber auch den Faktor Umwelt. Also wenn ein Kind in der Schule anfängt zu rechnen, dann bilden sich ja, wie bei allen Lernvorgängen, neuronale Netzwerke und Verknüpfungen aus. Und da gab es jetzt eine Studie von der Berliner Charité, die haben untersucht, wie entwickeln sich bei Kindern mit Rechenschwäche diese neuronalen Netzwerke.
Und da läuft's anders?
Ja, die brauchen einfach sehr viel länger, diese Kinder, diese Netzwerke zu entwickeln, im Schnitt 4 Jahre. Und sie haben außerdem eine deutlich erhöhte Aktivität in angstregulierenden Regionen im Gehirn. Das heißt, diese Kinder haben dann auch schon erlebt, dass sie geschimpft wird, wenn sie was falsch rechnen, dass andere lachen, sie haben Scham erlebt, sie haben Angst zu versagen. Und all das trägt auch noch dazu bei, dass der Denkmotor nochmal zusätzlich geschwächt wird.
Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, die Dyskalkulie mit der Legasthenie, also der Lese- und Rechtschreibschwäche, die ist ja anerkannt. Also da kriegen die Kinder zum Beispiel mehr Zeit in der Schule. Wo sind denn die Unterschiede?
Ja, Forscher sagen, Dyskalkulie ist eigentlich schlimmer als eine Lese- oder Rechtschreibschwäche, weil die kann man ja doch ganz gut dann kompensieren im Alltag später. Da gibt's Rechtschreibprogramme, man kann sich ja zur Not was vorlesen lassen, es gibt ja viele Podcasts, aber Mathematik und Zahlen, die sind allgegenwärtig. Also egal, ob wir jetzt einen Fahrplan verstehen müssen,
beim Einkaufen bezahlen, das Wechselgeld, kriege ich das richtig raus oder die Uhr lesen. Immer geht's um Zahlen, Mengen oder zeitliche Abläufe und das begleitet diese Person dann das ganze Leben lang. Die haben Probleme im Alltag, in der Schule, bei Gehaltsverhandlungen, überall.
Jetzt hast du gesagt, Anna, es gibt noch gar nicht so viel Forschung dazu, ist offenbar auch schwierig zu fassen, dieses Thema. Aber trotzdem, der Leidensdruck für die Kinder, der ist ja da. Jetzt verfolgst du dieses Thema seit langem und hast gesagt, du bist auch erstaunt, wie wenig sich getan hat, gerade in Bayern. Was muss denn dringend passieren?
Ja, du hast es schon angesprochen, der Nachteilsausgleich. Diese Kinder brauchen mehr Zeit außerdem in den Proben. Man muss bei den Noten da Rücksicht nehmen. Dann könnten die Kinder das auch schaffen. Die sind ja nicht irgendwie dumm oder so. Die sind meistens sogar überdurchschnittlich intelligent. Also Intelligenztests ergeben überhaupt keine Auffälligkeiten. Ja? Man bräuchte natürlich viel mehr ausgebildete Therapeuten, die diese Kinder begleiten können. Und natürlich braucht man auch das Geld dafür, weil nicht alle Eltern können diese teure Therapie bezahlen. Ja? In anderen Bundesländern ist man da schon viel weiter. Also in Hessen zum Beispiel gibt es in der Grundschule einen Nachteilsausgleich. In Berlin kriegen die Kinder auch mehr Zeit zum Rechnen oder sie erhalten zusätzliche Mittel und Aufgabenstellungen, dass es ihnen leichter gemacht wird. In Bayern tut sich nichts.
Also auf jeden Fall ganz unterschiedlich, auch in verschiedenen Bundesländern. Da gibt es in Bayern dann noch viel Luft nach oben. Dann danke ich dir, Anna, für diese Einblicke. Und wenn wir in einigen Jahren dann vielleicht wieder über dieses Thema sprechen, dann kann man ja hoffen, dass die Dyskalkulie bis dahin mehr auf dem Schirm ist, in der Schule, auch später. Weil eins habe ich mir gemerkt, je früher man feststellt, desto früher kann man auch anfangen, dagegen zu arbeiten. Und diesen Kindern und später ja auch Erwachsenen dann den Leidensdruck zumindest ein bisschen zu nehmen. Vielen Dank, Anna Küch.
Ja, sehr gerne.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig. Und Helmut, los geht's mit unseren wirklich frühen Vorfahren.
Ja, nämlich den ersten Frühmenschen in Europa. Deren Spuren haben Archäologen in der Ukraine jetzt ausgegraben. Ganz im Südwesten des Landes, an der rumänischen Grenze, am Fluss Theiß. Das ist ein Nebenfluss der Donau.
Und in der Ukraine kann man momentan forschen?
Ja, das war zum Glück gerade noch so vor dem aktuellen Krieg. Und was die da ausgegraben haben, das sind keine Fossilien, sondern Werkzeuge, die die Frühmenschen damals benutzt haben. Werkzeuge aus Stein, Faustkeile zum Beispiel. Und die haben Physiker jetzt datieren können anhand der Radioaktivität von bestimmten Atomen, die von der kosmischen Strahlung erzeugt werden an der Oberfläche des Gesteins. Und wenn das Gestein dann verschüttet wird, dann zerfallen die. Und je nachdem, wie viel zerfallen ist, kann man das Alter bestimmen.
Wie alt sind sie?
Ja, nun zerfallen diese Atome gerade sehr, sehr langsam. Und da, deswegen kann man große Zeiträume bestimmen. Und diese Funde sind 1,4 Millionen Jahre alt. Ältere gibt es in Europa nicht. Bisher war man davon ausgegangen, dass eine Million so die ersten Menschen, vor einer Million Jahre die ersten Menschen gekommen sind nach Europa.
Gut, also dann ist ja sozusagen viel länger vorher. Dann hat man so einen Faustkeil. Und was lernen wir jetzt daraus?
Ja, da kann man jetzt zusammen mit anderen Fundstellen so einen Weg rekonstruieren, auf dem die Menschen gekommen sind. Die ersten Europäer, die sind wohl aus dem Osten oder Südosten nach Europa eingewandert, haben von dort aus den Kontinent besiedelt und zwar wahrscheinlich zuerst der Donau entlang. Ganz anderes Thema, Tiere können Wissen von anderen abschauen, sogar Hummeln können das. Bis jetzt hat man ja lange gedacht, es sei eine typisch menschliche Eigenschaft, was beigebracht zu bekommen, auf das man selbst nicht käme. Und ein komplizierter Versuchsaufbau hat Londoner Forschern gezeigt, dass das Hummeln eben auch können. Da ging es darum, dass die an eine Zuckerlösung kommen
sollten. Und was mussten sie dafür tun?
Die mussten da nacheinander zwei Elemente in verschiedene Richtungen verschieben, die als Blockaden eingebaut waren. Sowas wie eine ganz komplizierte Tür, so kann man sich das vorstellen. Und das haben die Versuchsleiter zunächst einigen Tieren mit Belohnungen beigebracht. Und dann haben sie Hummeln dazu gesetzt, die das nicht konnten.
Die haben zugeschaut.
Die haben zugeschaut, konnten den anderen zuschauen, was sie da machen und in welcher Reihenfolge. Und immerhin ein Drittel dieser Tiere hat das so gelernt, nur durch Abschauen.
Und wie lange braucht dann die Hummel, bis sie das lernt, durch Abschauen?
Unterschiedlich, aber jedenfalls Stunden, bis zu 12 Stunden haben die Tiere gebraucht. Dauert aber soziales Lernen, das geht ja bei uns auch nicht schnell und bei uns ist es die Voraussetzung für Kultur. Naja, und so ein bisschen sowas haben Insekten ja auch, wie sie zum Beispiel ihre Nester bauen oder wie Staaten organisiert werden. Das können sie sich eben auch von anderen abschauen. Gleich nochmal zu erstaunlichen Tieren. Das sind die Schleichenlurche oder auch Ringelwühlen. Die erinnern so ein bisschen an Regenwürmer, sind aber Wirbeltiere, nämlich Amphibien. Dunkelblau, 40 Zentimeter lang, also ziemlich große Tiere, leben in Brasilien. Und die Weibchen, die legen Eier, aus denen die Jungen schlüpfen. Mhm. Und jetzt hat ein Stuttgarter Forscher beobachtet, diese Eier, die sind nicht die einzige Nahrung für die Jungen.
Die haben noch mehr Hunger.
Ja, die haben noch mehr Hunger. Und obwohl die Eier legt, sondert diese Mutter nämlich auch noch eine Art Milch über ihre Körperöffnung, die sogenannte Kloake, ab, wenn die Jungen dran klopfen. Die machen sich da richtig bemerkbar und machen übrigens auch noch schmatzende Geräusche dazu. Mhm. Die spare ich mir jetzt im Moment.
Ja.
Diese Milch, das ist eine Flüssigkeit mit viel Fett und Kohlenhydraten, die in den Drüsen der Eileiter gebildet werden. Und auch das reicht den Jungen noch nicht.
Die sind unersättlich.
Ja, die haben unglaublich viel Hunger. Die fressen dann nämlich auch noch die Haut der Mutter.
Das klingt brutal.
Jagen richtig ihren Kiefer rein, reißen ganze Stücke raus. Und wenn die Haut dann nachgewachsen ist nach ein paar Tagen, geht das Ganze von vorne los. Und das muss man sich nun vorstellen, so ein Tier hat 8 bis 15 Junge. Und wenn die das Nest verlassen, dann ist die Mutter nicht nur erleichtert, sondern buchstäblich hat sie weniger Gewicht, nämlich ein Drittel weniger, und ist so erschöpft, dass sie sich erst nach 2 Jahren wieder fortpflanzen kann.
Ja, so viele Kinder muss man erstmal zufriedenstellen. Auf der anderen Seite für die Kinder, man muss ja auch schauen, wo man bleibt. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die neuesten Meldungen. Heute ist Weltfrauentag, deshalb richten wir unsere Perspektive mal auf ein Thema, das einem dann nicht als erstes in den Sinn kommt, nämlich Online-Suchen. Weil das, was jeder von uns sucht bei Google und Co., sagt ja nicht nur viel über die eigenen Interessen und die Vorlieben aus, sondern auch über die ganze Gesellschaft. Was beschäftigt uns eigentlich? Wo gibt's vielleicht zu wenig Informationen im echten Leben? Und gerade was diese vermeintlich typischen Frauenfragen anbelangt, wollte unsere Reporterin Anna Dannecker mal wissen, was suchen wir da und was kann man davon über uns lernen?
Die Schlagworte, die in geschlechtsspezifischen Themenbereichen am häufigsten gegoogelt wurden, sind gar nicht so leicht zu erraten.
Pay Gap, Gender Pay Gap. Also ich persönlich habe sonst so gegoogelt, wo es so am unsichersten ist für Frauen zum Reisen zum Beispiel.
Periode. Schwangerschaft.
Der Frauenanteil in der Politik kann ich mir vorstellen. Der feministische Außenpolitik ist vielleicht auch ein guter Punkt.
Da hat jemand Politikwissenschaft studiert und hat recht. Feministische Außenpolitik ist der meistgesuchte Begriff im Zusammenhang mit dem Schlagwort Feminismus in den letzten 12 Monaten in Deutschland. Das geht aus einer Analyse der meistgesuchten Themen und Trends hervor, die Google vorgestellt hat. Grund dafür ist wohl, dass Außenministerin Annalena Baerbock im vergangenen März zum ersten Mal erklärt hat, sie mache Außenpolitik für alle, auch für Frauen, feministisch also.
Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen.
Und wenn wir gerade schon bei Annalena Baerbock sind. Sie ist übrigens auf Platz 7 der Frauen, die im letzten Jahr zusammen mit dem Wort Feminismus gegoogelt wurden. Auf Platz 3 ist die französische Feministin und Theoretikerin Simone de Beauvoir. Und auf Platz 2 liegt eine deutsche Feministin alter Schule.
Sie ist ja in den Schlagzeilen viel gewesen, weil sie sich gegen Transfrauen geäußert hat.
Alice Schwarzer.
Ja, genau.
Auf Platz 1 steht keine feministische Theoretikerin, sondern jemand aus der Deutschrap-Szene. Shirin David.
Ja, ich glaube, bei Shirin David hat man es auch nur mitbekommen, weil die ja auch, wo war die, bei irgendeiner Show?
Ah ja, mit
bei
diesem alten Typen und der.
Genau. Und dann, ich glaube, da meinte er irgendwie irgendwas, ob das so feministisch lief.
Sie mochte irgendwie so Opernmusik und das fand er total schockierend, dass so eine hübsche Dame Opernmusik.
Ja, genau.
Soweit so unterhaltsam. Aber tatsächlich sagen diese Google-Suchen mehr über uns als Gesellschaft aus. Die Professorin Mareike Schumacher von der Universität Regensburg forscht und unterrichtet Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften. Sie nutzt etwa maschinelles Lernen oder andere digitale Werkzeuge, um den digitalen Raum zu analysieren, zum Beispiel Diskurse in Internetforen, auf Instagram und TikTok. Mareike Schumacher ist nicht überrascht davon, dass Themen wie weibliche Unternehmerinnen, Female Leadership und Gender Pay Gap derzeit mehr gesucht sind als jemals zuvor.
Das zeigt schon, dass eben die Menschen sich mehr mit diesen Begriffen auseinandersetzen, dass sie sich mehr darüber unterhalten möchten und sich darüber informieren, dass diese Themen einfach dominanter werden.
Geschlechtergleichheit ist so ein Wort, das häufiger gesucht wurde als noch im Vorjahr. Um 130% mehr. Das Suchinteresse ist auch beim Thema Co-Parenting um 30% gestiegen. Das führt die Wissenschaftlerin darauf zurück, dass Menschen heute mehr nach alternativen Familienmodellen suchen und die klassischen Rollen stärker hinterfragen.
Es zeigt so eine Art Dialog auch mit dem Computer. Ne? Also wir nutzen den Computer als Dialogpartner, bevor wir uns mit jemand anderem auseinandersetzen, um uns zu informieren, um uns auch eine Meinung zu bilden. Und insofern denke ich schon, dass man da so bestimmte Trends oder diskursive Veränderungen auch wahrnehmen kann.
Das wird auch deutlich bei Themen, die sich nicht sofort von selbst erklären, wie etwa Baerbocks feministische Außenpolitik oder dem zweitplatzierten Schlagwort Elternurlaub. Die digitale Geisteswissenschaftlerin sagt, man sieht an den Suchanfragen, dass sich die Gesellschaft öffnet.
Man kann offener damit umgehen und gleichzeitig sind es nach wie vor zum Teil ja auch Tabuthemen, über die man eben nicht so spricht, weil man ja eben gerade nicht offen mit Leuten darüber spricht dann in dem Moment, sondern man geht eben in den Dialog mit dem Computer erstmal.
Ein Beispiel dafür ist das geschlechtsspezifische Schlagwort, welches im letzten Jahr am häufigsten gesucht wurde. Die Menstruation.
Ja, weil das ja so ein Mysterium ist, würde ich sagen, für Männer auf jeden Fall und für einige Frauen auch. Also wenn man es nicht so, nicht so durchblickt, vielleicht was mit seinem eigenen Körper auch los ist.
Ja.
Man wird auch nicht so richtig aufgeklärt, finde ich. Also so in der Schule zum Beispiel wird das ja auch nicht so richtig besprochen. Also nur so angeschnitten. Das muss man sich eigentlich schon so ein bisschen so selbst erarbeiten. Also ich habe den Menstruationszyklus erst im Studium verstanden.
Die Google-Trends können also sowohl Hinweise darauf geben, über was wir als Gesellschaft zu wenig sprechen, aber auch über das, worüber wir viel diskutieren. Als Gradmesser für den aktuellen Stand im Diskurs sind sie auf jeden Fall hilfreich.
Und dann haben wir noch eine interessante Idee für Diabetiker. Die sind es ja gewohnt, den Blutzuckerspiegel im Blick zu behalten, mit Erfahrung und unterschiedlichen Hilfsmitteln. Aber das klappt eben nicht immer und dann droht eine Unterzuckerung. Um die immer rechtzeitig zu erkennen, da soll bald künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen und helfen. So eine Art Frühwarnsystem, zum Beispiel beim Autofahren, berichtet Priska Straub.
Unterzuckerung ist eine häufige und eine manchmal auch gefährliche Nebenwirkung bei der Diabetesbehandlung. Gefährlich zum Beispiel besonders auch dann, wenn Verwirrtheit, Zittern oder Übelkeit beim Autofahren auftreten. In einer Studie wurde jetzt künstliche Intelligenz darauf trainiert, eine Unterzuckerung bei Menschen mit Diabetes während des Autofahrens rechtzeitig zu erkennen.
In unserer Studie haben wir bei insgesamt 30 Teilnehmenden Unterzuckerung künstlich induziert, während sie mit einem echten Auto gefahren sind und haben dabei Fahr- und Blickverhaltensdaten gesammelt.
Erklärt Vera Lehmann, Diabetologin am Universitätsspital Bern und am Luzerner Kantonsspital.
Und da haben wir festgestellt, dass das Fahrverhalten während einer Unterzuckerung im Vergleich zu normalem Fahren ruckartiger und auch risikoreicher ist. Und zudem neigten die Teilnehmenden dazu, weniger vorausschauend zu fahren.
Außerdem ließen sich auch Veränderungen im Blickverhalten erkennen. Die Probanden waren beim Fahren weniger fokussiert, ließen den Blick umherschweifen und nahmen ihre Umgebung ungenauer wahr. Mit diesen Daten konnten die Forschenden einen Sensor füttern, der mit Kamera wie eine Art Frühwarnsystem funktioniert und Alarm schlägt. So könnten Patienten in Zukunft eine sich anbahnende Unterzuckerung früher erkennen als bisher, gerade auch in riskanten Situationen und zum Beispiel rechtzeitig an die Seite fahren.
Und mit dieser neuen Idee für Diabetiker war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.